ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
Herzlich willkommen, meine lieben Hörerinnen und Hörer, zu unserer Folge »Wie nachvollziehbar ist unsere Welt?« Und bevor wir hier starten, muss ich Ihnen einen kleinen Transparenzhinweis im Sinne der Nachvollziehbarkeit geben. Nämlich haben wir die Folge vor 2 Monaten unter der Moderation von Vivian Uppmann schon mal aufgenommen und im Speicherprozess ist uns leider die ganze Folge gecrashed und alles bis auf die ersten 15 Minuten war weg. Deswegen haben wir uns entschieden, jetzt nach 2 Monaten uns nochmal an dieses extrem komplexe und wichtige Feld der Wissenschaft heranzuwagen. Und haben aber entschieden, dass wir gerne zum einen die Moderation austauschen, um es ein bisschen spannender für alle Beteiligten zu machen. Und zum anderen haben wir ein neues Gesicht in der Runde, Nicola Hein, dankenswerterweise, der jetzt auch zu dem Thema Nachvollziehbarkeit spricht und ein Stück weit als unsere Wildcard in der Runde fungiert. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit der Folge Nachvollziehbarkeit oder wie nachvollziehbar ist unsere Welt. Und was wir uns in der Redaktion dazu gedacht haben, ist, dass wir in der Welt erleben, dass sie unglaublich komplex ist, dass wir unheimlich viele Rufe nach Fakten wahrnehmen, gleichzeitig werden diese Fakten dann aber von Teilen der Bevölkerung überhaupt nicht mehr geglaubt. Und komplexe Dinge nachvollziehbar darzustellen, scheint eine der ganz großen Herausforderungen unserer Zeit und auch der Wissenschaft und der Wissenschaftskommunikation zu sein. Und dieses Thema möchte ich jetzt gerne diskutieren mit Till Tantau, Professor für Theoretische Informatik an der Universität zu Lübeck. Herzlich willkommen. Mit Nicola Leonard Hein, der ab Oktober Professor für digitale Kreation an der Musikhochschule Lübeck ist. Mit Nils Balke, Professor für Controlling, Investition und Finanzierung an der Technischen Hochschule Lübeck. Und mit Manfred Schneider, Bereichsleiter für Archäologie und Denkmalpflege bei der Hansestadt Lübeck. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf interessante Gespräche und auch, dass Sie nochmal gekommen sind. Ja, gleich zum Einstieg. Till Tantau, wie macht man denn für einen Computer nachvollziehbar, was man von ihm möchte?
Tatsächlich ist ja heute mehr die Frage, wie wir Menschen nachvollziehen können, was der Computer macht. Ich finde, Computer sind heutzutage, wenn wir mit ihnen reden, das können wir ja mittlerweile, wir sagen einfach, was wir wollen, dann machen sie auch relativ viel. Das ist nicht einfach. Also die Künstliche Intelligenz kann da einiges bieten, aber der spannendere Teil ist eigentlich, auch im Sinne dessen, was die Menschheit von den Computern haben sollte, wie wir verstehen können, was die Maschinen produzieren. Und da gab es auch einen gewissen Wandel, finde ich. Wenn man lange zurückgeht, als die Computer anfingen, konnte man noch im Rechner jedes Bit und Byte nachgucken. Da gab es ganze Manuals, wo drin stehen, was macht Byte 37. Und das ist heute nicht mehr so. Also wir haben Maschinen, die sind so komplex und groß, können wir nachher noch ein bisschen mehr drüber reden, dass wir, können Experte sein, so viel sie wollen, nicht mehr genau nachvollziehen können, was die Maschine im Einzelnen macht, was es auch nicht leicht macht, zu verstehen, was am Ende dabei rauskommt. Und die Künstliche Intelligenz mit ihren ganzen Sachen, die da auch noch reinspielen, machen es nochmal eine Nummer schärfer.
Mhm. Nochmal eine Nummer schärfer ist ein gutes Stichwort, weil ich möchte jetzt auf das Gegenteil von Nachvollziehbarkeit eingehen, nämlich auf die Verschleierung. Nils Balke, wie verschleiert man denn Geldflüsse professionell?
Aber mein Bereich ist natürlich Controlling und da geht es genau um das Gegenteil. Man möchte ja Dinge planbar und nachvollziehbar und transparent machen, damit eben genau das nicht möglich ist. Also in meinem Bereich Controlling geht es wie gesagt um Unternehmenssteuerung. Da werden Planungen gemacht, Berichte geschrieben, Investitionsvorlagen geschrieben, wo dann Entscheidungen getroffen werden über Standorte, über neue Produkte, über Unternehmenskäufe. Und die müssen natürlich sehr nachvollziehbar sein. Da geht es ja häufig auch um viel Geld. Und deswegen ist so das Thema Transparenz und Nachvollziehbarkeit eben zentrale Aufgabe des Controllings. Das spiegelt sich eben auch wieder in den angewandten Methoden. Um nochmal hier kurz Bezug zu nehmen, was eben gesagt wurde. Künstliche Intelligenz spielt auch bei Planungen eine Rolle. Das benutzen wir als Tools, um automatisiert Entscheidungen zu treffen. Aber da geht es auch darum zu verstehen, was diese Methoden können, was sie machen, sodass dann aber auch die Person, die das entscheiden muss, auch nochmal die eigene Einschätzung mit einbringen kann, damit die Entscheidung dann auch in Summe nachvollziehbar und für alle transparent ist.
Also ein Plädoyer für Transparenz statt Verschleierung.
Definitiv.
Manfred Schneider, sicherlich können Sie das auch unterschreiben, aber können Sie uns erklären, wie man von der Tonscherbe nachvollziehbar auf eine Idee davon kommt, wie Menschen früher gelebt haben?
Ja, ich glaube, das müssen wir nochmal anders anfangen, denn die Tonscherbe, die wir so finden, das ist ja das, was man so landläufig vielleicht mit Archäologie so verbindet. Die finden irgendwas, die finden eine Tonscherbe. Wir finden natürlich wesentlich mehr und anderes. Es ist eine Wissenschaft, die sich mit historischen Befundsituationen beschäftigt und diese aufdeckt und zum Leben bringen möchte. Und das Wesentliche dabei ist, es muss nachvollziehbar erfasst und dokumentiert werden. Nur dann bringt es überhaupt einen Sinn für das, was wir tun. Wir lernen schon in den ersten Tagen im Studium, dass eine Ausgrabung, wenn wir sie denn machen müssen, ich sage auch bewusst machen müssen, wir wollen nicht immer graben, wir wollen ja die Befunde erhalten, nämlich eine Zerstörung ist. Wir zerstören ja unseren Forschungsgegenstand. Und das müssen wir systematisch und nachvollziehbar machen, um überhaupt an Erkenntnisse zu kommen und überhaupt, um es so der Wissenschaft zu überliefern, dass der Nächste eventuell auch was damit anfangen kann und es vielleicht auch ganz anders sieht und interpretieren kann. Drum muss es nachvollziehbar sein, was wir da so tun in der Archäologie, auch in der Denkmalpflege. Ich bin ja zuständig auch für die Denkmalpflege in der Hansestadt und es muss nachvollziehbar sein, wenn wir einem Bauherrn in seinem privaten Eigentum Vorschriften machen, etwas zu tun oder zu lassen mit seinem im Wesentlichen ja Bauwerk. Und da müssen wir schon Grundsätze haben, die das verständlich machen und auch vor allen Dingen für die Nächsten, die vielleicht dieses Bauwerk erben und bekommen, auch immer noch nachvollziehbar ist, warum wir zu so einer Entscheidung gekommen sind, etwas so anzuordnen und machen zu lassen. Wir sind ja nicht nur eine fröhliche Wissenschaftsabteilung, sondern auch eine schnöde deutsche Behörde und entscheiden oder genehmigen oder versagen irgendetwas.
Für die schnöde Behörde kann ich das nachvollziehen, aber wie sieht es denn mit der Kunst aus, Nicola Hein? Wie nachvollziehbar ist Kunst oder wie viel Nachvollziehbarkeit braucht denn Kunst und Musik überhaupt?
Also ich glaube, es ist eine sehr schwierige Sache, über die Kunst generell da zu antworten. Und das ist ja auch sicherlich Bestandteil der Kunst, diese Frage immer wieder neu zu stellen und neu zu beantworten und auch natürlich sich selber zu kontextualisieren, insofern als Kunst ja auch immer selbstreferenziell in irgendeiner Form funktioniert. Ich glaube aber, dass jetzt zumindest innerhalb der elektronischen Musik und auch vielleicht im Fall von elektronischer Musik, die mit zunehmend komplexer werdenden Systemen arbeitet, das natürlich zwei Ebenen hat, diese Frage von Nachvollziehbarkeit. Und die eine Ebene ist ja gewissermaßen die technische Ebene der Nachvollziehbarkeit, könnte man sagen. Und das andere ist ja die Ebene ästhetischer Nachvollziehbarkeit. Und die haben mitunter gar nicht so viel miteinander zu tun, wie man denken würde, und sind aber natürlich beide integraler Bestandteil dieser Kunstform. Insofern, als dass, wenn man jetzt mit einem bestimmten Klangparadigma arbeitet, dann kann man bestimmte technische Ideen nutzen, man kann bestimmte Programmiersprachen nutzen, man kann das mit bestimmter Software, mit bestimmter Hardware tun. Die könnte man aber auch für ganz andere Musikformen verwenden oder man kann die gleichen Gedanken auch für unterschiedliche Musikformen verwenden, die vielleicht sich ganz anders kommunizieren. Und ich denke, dass beide Ebenen ihre ganz eigene Problematik haben und natürlich auch ihre eigene Kommunikation mit einem Publikum oder auch mit ExpertInnen erfordern, damit sie verstanden werden können. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch gerade in der Kunst das Spiel mit den Grenzen der Nachvollziehbarkeit sehr reizvoll. Und natürlich auch ein an vielen Stellen, ja, wie soll man sagen, gewollter Prozess. Also Dinge bis an die Grenze zu führen, wo sie eben nicht mehr komplett nachvollziehbar sind, vielleicht sogar für die KünstlerIn selber, die etwas tut, nicht mehr komplett nachvollziehbar sind. Also Stichwort Glitching und so weiter, das sind ja alles auch Methoden, die innerhalb der Musik und in der elektronischen Musik ja sehr bewusst genutzt werden. Also zum Beispiel auch Instrumente zu bauen, die sich eben nicht mehr genau determinieren lassen, wie zum Beispiel das möglich wäre mit einer Violine, wo ich weiß, ah ja, wenn ich so greife, dann kommt ein C. Wenn ich das mit einem No-Input-Mixer mache, also einem Mischpult, welches quasi in sich selber rückgekoppelt ist, dann kann ich das eben nicht mehr sagen. Und dann muss ich aber ganz anders mit diesem technischen Ding umgehen. Und das sind natürlich alles Ebenen, die eine große Rolle spielen, auch in der zeitgenössischen elektronischen Musik.
Das war jetzt viel allgemein über Musik. Wie sieht es denn mit Ihrer Musik aus? Wie wichtig ist Ihnen da die Nachvollziehbarkeit?
Ja, also ich würde sagen, jetzt für mich persönlich ist natürlich schon so, dass die Musik, die ich mache, ästhetisch gesprochen, natürlich eine viel Kommunikation erfordert, vielleicht um wie soll man sagen, der allgemeinen Hörerinnenschaft verständlich zu sein oder sowas, aber natürlich auch innerhalb des Kosmoses von zeitgenössischer Musik und Klangkunst, innerhalb der sie funktioniert, natürlich auch auf vielen ästhetischen, wie soll man sagen, Gegebenheiten und Diskursen beruht, die auch bekannt sind und verständlich sind, gewissermaßen einer Expertenhörerinnenschaft. Das ist ein Ding. Und das andere würde ich sagen, dass schon für an vielen Stellen natürlich die Kommunikation über technische Inhalte auch ein wichtiger Teil der künstlerischen Arbeit sein kann. Und das ist natürlich generell auch in der elektronischen Musik und Klangkunst so, aber für mich sicherlich auch. Das heißt, ich könnte jetzt ein Stück aufführen und ich erzähle Ihnen vorher nicht, worum es technisch geht. Und dann würde man das wahrscheinlich ganz anders hören, als wenn man eine Idee hat, worum es gehen soll. Und insofern ist das ja auch immer Teil der künstlerischen Arbeit auf eine Art und Weise, dass wenn man jetzt explizit mit technischen Prozessen arbeitet, dass diese als solche auch kommuniziert sind.
Das heißt, es gibt dann einfach ein Vorgespräch vor dem Konzert, wo man dann erklärt, alles klar, ich habe das und das gemacht, mir das und das dabei gedacht und jetzt hört mal zu. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das muss es gar nicht sein. Das kann auch zum Beispiel durch einen Programmtext gelöst werden oder durch eine kurze Ansage. Das Vorgespräch ist natürlich irgendwie der Klassiker, auch in der neuen Musik natürlich das KomponistInnen-Vorgespräch vor der Premiere oder sowas, eine ganz normale Sache. Ich würde aber sagen, das ist nicht die einzige Möglichkeit und das ist gewissermaßen eine kontextbasierte Entscheidung.
Interessant. Ich möchte die Frage nach der Bedeutung von der Nachvollziehbarkeit für Ihre jeweiligen Bereiche gerne mal für die ganze Runde öffnen. Wie ist es bei Ihnen? Welche Bedeutung hat Nachvollziehbarkeit? Nils Barke möchte
das
sagen.
Das sagte ich ja schon. Also wie gesagt, Controlling, Unternehmenssteuerung und da werden Entscheidungen getroffen und da werden Berichte geschrieben, da werden Analysen gefahren. Und dann ist natürlich jede Entscheidung, die getroffen wird, ist ja per se fehlerbehaftet. Ja? Aber zumindest muss man dann die Entscheidungsgrundlage so gehabt haben, dass nachvollziehbar ist, warum wurde so entschieden. Ne? Das ist ein sehr zentraler Bestandteil, insbesondere auch, wenn man daran denkt, also ein Schlagwort hier einzuführen, diese VUCA-Welt. Ja, alles ist volatil, unsicher, komplex und ja, A für Ambiguity mehrdeutig. Ja, da kann man jetzt sagen, Entscheidungen sind damit nie so richtig nachvollziehbar, man ist nicht nie so richtig. Aber man geht aber dann genau andersrum vor. Man überlegt sich, was sind eigentlich so die Stellschrauben? Ja, was sind eigentlich so die Einflussfaktoren? Da werden Szenarien gebildet. Wenn ich Daten habe, kann ich Simulationen fahren, kann dann Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, kann dann überlegen, welchen Bereich bewege ich mich. Und das alles ist dann auf dem Tisch und dann kann die Geschäftsführung entscheiden. Ja, und das ist ja auch gezwungen, diese Analysen zu fahren. Es gibt ja rechtliche Vorschriften, dass man die bestmögliche Entscheidung treffen muss, alle Chancen, Risiken bestmöglich berücksichtigt haben muss, wenn ich größere Entscheidungen treffe. Da hängen ja dann auch viele Personen dran, Mitarbeiterinnen, Kapitalgeberinnen und entsprechende Institutionen. Ja, und das muss transparent gemacht werden und damit nachvollziehbar, trotz aller Unsicherheit, die eben natürlich da ist.
Jetzt habe ich, sagen wir mal, 1 Million geerbt und möchte die gerne investieren. Was sind denn die Punkte bei einer Firma, auf die ich auf jeden Fall gucken muss?
Oh, jetzt kann ich hier Anlagetipps geben. Ganz gefährlich, ohne Gewehr. Ja, das ist natürlich, das spielen viele Faktoren.
Bitcoin.
Ja, also erstmal ist die grundsätzliche Zielsetzung, das ist ja heute auch so, man möchte ich renditeorientiert anlegen oder möchte ich es kombinieren mit Nachhaltigkeitsaspekten, möchte ich eher so ein Green Investment haben. Da hat natürlich jeder so seine eigenen Entscheidungskriterien erstmal, so grundsätzlich, welche Zielrichtung möchte ich verfolgen. Wenn es aber durchaus auch lohnend sein soll, was sich ja auch gar nicht gegenseitig ausschließt, also nachhaltige Investment können auch sehr lohnende Investment sein, dann guckt man sich durchaus eben an, was ist eigentlich so die Marktentwicklung, in der das Unternehmen so ist. Wird das sehr wachsend sein? Wie ist das Unternehmen als solches aufgestellt? Hat es schon positive Cashflows, ja, positive Einnahmen oder noch nicht? Wie ist die Planung zu verstehen? Die Aussichten, wie glaubwürdig ist das? Da kann man ja auch eine Zweitmeinung einholen oder man kann entsprechende Studien sich noch durchlesen. Ja, und dann kriegt man so ein Fahrgefühl, was dieses Unternehmen, wie stabil ist das Unternehmen? Da gibt es natürlich auch Kennzahlen wie Fremdkapitalquoten, Verschuldungsgrade, dynamische Verschuldungsgrade, also das ist so diese Finanzanalyse-Seite, aber die ist wichtig, um so eine Stabilität zu sehen. Für die Zukunft ist natürlich wichtig zu schauen, was ist das eigentlich für ein Unternehmen, wie ist der Markt, vielleicht auch wie erfahren ist das Management. Das wären so Themen für Jüngere, sag ich mal, diese Erfahrung des Managements, sag ich mal, wer steht da vorne, der ist auch mal wichtig, oder die Person, die da vorne steht. Ja, das wären so ein paar Kriterien, sag ich mal.
Ja, ist total einfach.
Die man dann zusammenführen muss.
Ja, wunderbar. Wie ist es bei Ihnen, Herr Tantau?
Ja, also die Nachvollziehbarkeit, ist eigentlich ganz spannend, finde ich. Das entspricht meist theoretischer Informatiker. Informatik ist ja mittlerweile ein großes Feld, aber wir Theoretiker, wir machen Mathe im Wesentlichen. Und da ist es so, dass Computer, ich sehe da gerade so ein Telefon liegen, das ist ein typischer Computer heutzutage, etwa so viel Rechenpower wie früher Großrechner. Also selbst als ich noch jung war, da war das, also kann ich mich auch noch erinnern, genau, in der Uni Tübingen waren wir immer ganz stolz, die hatten dann irgendwie so und so viel Megabyte auf ihren Tapes und 20 Gigabyte hatten sie irgendwie im Hintergrund in ihren Großdatenspeicher auf Dauer, das hat dieses Telefon da locker. Trotz allem, egal wie es weiterentwickelt hat, also aus Theorie sieht es im Computer sehr deterministische Maschinen. Das bedeutet also, die machen, naja, das, was da drin steht, was im Programm ist, und wenn ein Bit umkippt, dann stürzt es ab. Haben wir alle schon erlebt, das Ding macht nichts mehr. Da also von den vielen, vielen Milliarden Bits, wenn eins nicht tut, was es soll, dann ist alles schon kaputt. Und insofern ist es eigentlich so, in diesen Maschinen, sie können im Computer beliebig tief reingehen, also bis auf die Gatterebene runter. Man kann im Prinzip alles nachvollziehen. Da ist keine, nichts Randomisiertes drin. Es ist ein völlig Whitebox, nennen wir das auch manchmal. Man kann das angucken. Und trotzdem ist es gerade so, dass die Informatik sich immer weiter davon wegentwickelt, dass Computersysteme uns nachvollziehbar sind. Das kennen wir auch alle. Also gestern ging es noch oder druckt heute nicht und keiner weiß warum. Und ja, das liegt daran, dass diese Systeme größer werden. Und das ist auch ganz eigentlich interessant, weil das erwartet man gar nicht unbedingt, dass Systeme dadurch, dass sie einfach irrsinnig groß werden, eine Komplexitätsstufe erreichen, in der qualitativ neue Sachen passieren. Also qualitativ in dem Sinne, dass wir Sachen, die Ghost in the Machine, wir wissen gar nicht, warum macht diese Maschine das da eigentlich? Das kann einem keiner sagen, obwohl wir jedes Bit nachvollziehen könnten, ist es ab einem bestimmten Punkt erreicht, wo wir es nicht mehr wissen, also wo etwas qualitativ Neues entsteht. Und das in Reinform haben wir das halt in der KI heutzutage. Also da können wir Datenmassen reinschmeißen und plötzlich kann man mit den Maschinen reden, die können wahnsinnige Dinge, völlig erstaunlich, was früher nicht ging, obwohl eigentlich dieselben Programme sind. Das ist ein qualitativ Neues durch Masse entstanden, das ist das eine. Und die andere Reinform, das komme ich nochmal mit sowas mit Bitcoin und den ganzen Kryptowährungen, Blockchain, die sind total spannend, weil die eigentlich etwas sind, das öffentlich nachvollziehbar. Sie können jede Bitcoin-Transaktion in diesem, ich weiß gar nicht, im Moment sind es glaube ich 700 Gigabyte großen Blockchain, da steht alles drin, jede Transaktion, die jemals gemacht wurde, ist sozusagen in alle Ewigkeit da drin. Und trotzdem gilt es als das große Ding, mit dem man illegal und auch legal Daten von A nach B verschieben kann ohne oder Gelder von A nach B verschieben kann, ohne dass jemand weiß, was los ist. Also ein völlig transparentes System, das trotzdem in keinster Weise eigentlich nachvollziehbar sein soll. Und das ist eigentlich ganz spannend. Also insofern ja, dieses Thema ist für die Informatik, finde ich, und auch für die theoretische Informatik im Moment sehr spannend.
Was sagt der Controller dazu?
Contracting ist ein spannendes Thema. Ja, es ist eine Technologie, die natürlich interessant ist. Ich denke, da macht es wahrscheinlich die Datenmasse aus, oder? Das kann man, also man hat ja sehr viele Daten, Stichwort nochmal Buzzword reinzubringen, Big Data, man hat ja sehr viele Daten, manchmal so viele Daten, man kann gar nichts mehr raussehen. Und das ist ja genau die Kunst, die Systeme zu nutzen, die Informatik zu nutzen, die EDV-Systeme zu nutzen, um das rauszuziehen, was man vielleicht so an Kerninformationen da sieht. Und dann auch die von Ihnen angesprochenen Algorithmen zu nutzen, Machine Learning zu nutzen, um solche Systeme zu erkennen und dann wieder aus den Wald vor lauter Bäumen wieder zu sehen, sage ich mal. Ne? Das wäre ja das Thema. So wie ich Sie verstanden habe, sind da so viele Daten, da kommt dann keiner mehr hinterher, selbst wenn es überall so steht. So
auf der einen Seite, wir haben die Datenmassen, sind in der Tat genau das eine Problem. Das andere ist, dass wir im Prinzip ist alles anonym. Also wenn Sie eine Bitcoin kaufen, tun Sie das unter einem Pseudonym als Mickey Mouse und Mickey Mouse überträgt an Donald Duck einen Bitcoin und Donald Duck gibt es an Batman weiter. Okay, das sind Zahlencodes, aber das, was dahinter steht. Der Witz ist aber, dass es innerhalb des Systems, also irgendwann muss ja initial das Geld mal rein. Also sagen, dass man den ersten Bitcoin bekommt, dafür muss irgendwer 20.000 Euro bekommen. Und an der Stelle hat ein Mensch irgendwas gemacht. Also da ist quasi mal eine Kopplung da drin. Und auch wenn es wieder rausgeht. Und darüber kann man, das ist eigentlich ganz spannend. Also innerhalb des Systems ist alles anonym oder läuft nur anonym. Aber irgendwann muss das mal mit der Wirklichkeit zusammenkommen. Und an der Stelle kann man versuchen rauszufinden, wo war es jetzt eigentlich? Also wer hat das eigentlich gemacht? Was natürlich versucht wird, ein bisschen zu verschleiern. Wissenschaft für sich, sage ich mal.
Also hätte ich die Verschleierungsfrage eher Ihnen stellen
ja,
müssen.
Ja, wahrscheinlich. Also in dem Bitcoin-Bereich, ich halte da gar nichts für, muss ich auch gleich mal hier noch einen kleinen Disclaimer. Also ich, wer Bitcoin besitzt, würde ich dringend empfehlen zu verkaufen. Ich halte das sozusagen, weil es einfach nichts mit Geld zu tun hat. Aber das ist eine andere Fragestellung. So aus Informatik sehe ich das extrem spannend. Also ja.
Wir waren bei der künstlichen Intelligenz, mit der Sie ja auch Musik machen, ne, Herr Hein?
Ja, genau. Und also ich glaube, das ist hier auch mit dem Machine Learning, was ja auch verwendet wird in, sagen wir mal, Musikformen, die aus dem, was dann seit den 60er Jahren generative Komposition heißt, entstanden sind und die ja mitunter auch damals eher auch noch ohne Machine Learning funktioniert haben. Und da ist natürlich jetzt heutzutage dadurch, dass eben Computer schneller geworden sind und sich viele, viele Prozesse, die früher unmöglich oder sehr langsam gewesen wären, auf einmal in Echtzeit abbilden lassen, viele auch kompositorische Möglichkeiten entstanden, die es natürlich auch möglich machen, diesen qualitativen Sprung, den Sie eben angesprochen haben, der vielleicht ästhetisch sich auch nochmal anders darstellt, weil es ja da auch wirklich um die eigene Hörwahrnehmung geht, dann sehr gut genutzt werden kann. Also hier geht es ja nicht mehr nur um die Frage, wie werden Daten verarbeitet, sondern wenn die Daten verarbeitet werden, zu welcher ästhetischen Form kann ich damit kommen und wie gestaltet sich diese ästhetische Form in der Zeit? Und
ja. Ich will mal eine Rückfrage, wir hätten das schon mal besprochen, ja. An anderer Stelle, aber was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich eine KI baue, die Musik macht, also die ich trainiert habe, ich glaube, es gibt es ja heutzutage, das hört sich an wie Bach oder wie Beethoven oder wie, was weiß ich, Pink Floyd und das dudelt jetzt so leise vor sich hin und ich kann nicht mehr nachvollziehen als ungeübter Bürger, ob es ein Computer war oder ob es ein Mensch war, ist das eigentlich wichtig aus musiktheoretischer Sicht oder als Musiker, ob man das nachvollziehen kann?
Ja, ich weiß nicht, ob es wichtig ist, dass man es nachvollziehen kann. Es ist ja auch mitunter spannend, dass man es nicht nachvollziehen kann. Das war ja das, was ich bei unserer letzten Begegnung auch meinte mit der quasi musikalisierten Version des Turing-Testes. Also wo ja auch hier dann die Frage ist, wenn ich einen Klang höre oder auch wenn ich interagiere mit einem musikalischen Agent, sei der nun menschlich oder maschinell, und kann ich dann überhaupt akustisch noch feststellen, ob es hier jetzt um einen Menschen oder eine Maschine sich handelt, mit der ich musiziere? Das ist natürlich schon ein spannender Punkt, wo es aber ja auch genau um diese Frage von Wahrnehmung und andererseits natürlich auch die ganze wie soll man sagen, metaphysische Ebene, die an der Zuschreibung von Agency an Maschinen und so weiter dranhängt und auch an der Frage, was das eigentlich wieder für anthropologische Sichtweisen voraussetzt, dranhängt. Das ist ein sehr interessanter Punkt da. Und das, finde ich, ist aber ein bisschen ein anderes gelagerter Punkt, als zu sagen, ja, ich möchte jetzt, dass eine Maschine irgendwie im Stile von Bach komponiert und das irgendwie ewig weitermacht. Und es gibt's ja nun auch, also das heißt nun das Beispiel mit, naja, dann lassen wir doch mal irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine unvollendete Symphonie weiter komponieren. Wie könnte es denn geklungen haben? Wo dann natürlich viele KomponistInnen, die quasi schreibendes Handwerk noch ausüben, auf die Barrikaden gehen und sagen, na, ich kann das aber besser im Stile von, weiß ich nicht was, weiter komponieren, als die Maschine das kann. Und auf der anderen Seite ist das aber natürlich gerade für die Filmmusik eine total spannende Anwendung, weil natürlich hier auch auf eine Art und Weise sich musikalische Kompositionen automatisieren lässt, die natürlich dazu führen kann, dass Dinge effizienter werden, aber vielleicht auch sehr viel langweiliger werden, eben dadurch, dass man irgendwie so einen Schnitt bekommt von unterschiedlichen Parametern, die man vorher reingegeben hat, aber eigentlich, wie soll man sagen, also so eine Art Durchschnitt gebildet wird aus unterschiedlichen Daten, die reingegeben werden, aber wenn damit keine weitere Arbeit mehr passiert, ist das eigentlich etwas, was jetzt für mich persönlich ästhetisch gar nicht relevant ist. Das ist nicht das Feld, in dem ich mich bewege. Was mich viel mehr interessiert, ist gewissermaßen nicht, dass der Algorithmus meiner Vorschrift folgt, sondern der Punkt ist, an welcher Stelle folgt er meinem Wünschen nicht mehr, aber das auf eine Art und Weise, die ästhetisch produktiv ist und die für mich irgendwie reizvoll ist und die dazu führt, dass ich mich damit auseinandersetzen möchte. Und da geht es gewissermaßen um das Gegenteil davon, dass ich quasi sagen kann, hier ist Filmszene XY, bitte gib mir eine Musik, die so und so irgendwie dazu passt. Das ist natürlich jetzt ein Angebot, was viel auch geschaffen wird und sicherlich seine kommerzielle Relevanz hat.
Sehr interessant. Wir machen mal einen kurzen Gedankensprung weg von der künstlichen Intelligenz zurück in die Hansezeit. Herr Schneider, Sie haben ja jetzt ein ganz, ganz neues, interessantes Fundstück und das ist ein Schiffswrack, was derzeit noch in der Trave liegt. Und Sie hatten eben von dem Zusammenhang zwischen Zerstörung und Nachvollziehbarkeit in der Archäologie gesprochen. Wollen Sie uns vielleicht am Beispiel dieses aktuellen Fundstücks mal mit durch den Prozess nehmen, wie man denn bei der Bergung eines solchen Schiffs auf Nachvollziehbarkeit achtet und wie man die sicherstellt?
Ja, das ist natürlich im Moment unser erstes Schiff, was wir gefunden haben, was wir geortet haben, und wir sammeln jetzt natürlich Erfahrungen damit. Logischerweise informieren wir uns bei denen, die diese Erfahrung bereits gemacht haben in den Nachbarländern und überregional und international. Für Lübeck ist es eine bisher einmalige Fundsituation. Wir haben ein historisches Schiff geortet in der Untertrave. Bei den normalen Fächerlotpeilungen, die das Wasserschifffahrtsamt alle 2 Jahre macht, um die Schiffbarkeit der Trave zu überprüfen. Denn die ziehen ja mit ziemlichen Pötten durch die Trave und die wollen natürlich nirgendwo anschrappen. Und dabei ist erkannt worden, da ist eine Anomalie im Boden, die aussieht wie ein Schiff. Dann haben sie getaucht, haben dort entsprechende Proben auch nehmen können, die wir dann auch datieren konnten. Also Holzproben, die man ja naturwissenschaftlich bestimmen kann. Und wir sind in etwa der Mitte des 17. Jahrhunderts gelandet. Dann haben wir eine Kooperation mit den Forschungstauchern der Uni Kiel gemacht, die dort archäologische Taucher vorhalten und ausbilden, mit denen wir das jetzt erforschen. Die sind mehrfach unten gewesen, haben dokumentiert. Und es ist ein etwa 25 Meter langes Hanseschiff aus dem, wie gesagt, der zweiten Hälfte oder Mitte des 17. Jahrhunderts. Das Besondere an dem Schiff ist, es ist noch beladen. Das ist etwas, was natürlich selten ist und ja auch eine gewisse Zeitkapsel darstellt. Es sind noch etwa 70 Fässer an Bord und über 70 Fässer liegen daneben. irre schwere Dinger, 640 Kilo ungefähr ein Fass. Im Moment, nach allem, was wir wissen, hört sich jetzt langweilig an, gefüllt mit Brandkalk. Und dieser Brandkalk ist betonhart geworden, weil er im Wasser ist. Und also ein Baustoffhändler, der unterwegs war von Skandinavien nach Lübeck, da wurde das Schiff erwartet, ist nie angekommen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was machen wir damit? Es liegt im Prinzip der Schifffahrt nicht ganz im Wege, aber eben doch so, dass wir tätig werden müssen, weil es ist freigespült durch die Erosion. Denn sonst hätten wir es auch früher schon bei den entsprechenden Fächerlotpeilungen entdecken können. Aber die Erosion in der Trave durch die Strömung, aber vor allen Dingen auch durch die immer wieder eindrückenden Sturmfluten, hat dort offensichtlich etwas freigespült. Und jetzt hat es auch der Schiffbohrwurm gefunden. Und der Schiffsbohrwurm freut sich, wenn er historisches Holz sieht und findet, er bohrt sich da rein, wie sein Name so schön ja auch sagt, und zersetzt das Objekt. Und dem müssen wir jetzt vorbeugen, um erstens zu dokumentieren. Und wir haben jetzt auch den Beschluss gefasst, dass das Objekt geborgen werden sollte. Denn man kann es nicht vor Ort lassen, dann müssten wir es überbauen. Und dann liegt es eben der Schifffahrt im Weg, dann geht es nicht mehr. Also wird es wohl in diesem Winter, im nächsten Frühjahr, das sind so die Zeiten, wo man das sinnigerweise machen kann, weil man da ein bisschen mehr sieht in der Trave. Im Sommer ist die Trave trübe. Dann wollen wir versuchen, das Objekt zu bergen, womit dann die Probleme beginnen. Die Bergung wird sicherlich aufwendig und teuer. Das ist das eine. Und das nächste ist, dass wir dann das Schiff an Land quasi ja so erhalten müssen, dass es in die Zukunft kommt und dass es vor allen Dingen dann konserviert wird. Und dass wir dann vor allen Dingen möglicherweise, was ja ein Wunsch ist, eine Präsentation erreichen können. Das ist ein langfristiger Prozess von 10 bis 15 Jahren etwa. Und da setzen wir natürlich jetzt auch alles ein, was die moderne Technik so anbieten kann für diese Fälle. Was die Kollegen hier am Tisch ja schon gesagt haben mit Informatik und Methoden und Technik, kann man virtuelle Rekonstruktionen von so etwas natürlich versuchen zu erstellen. Man kann quasi dann das Schiff virtuell erstmal wiedererstehen lassen. Das ist so die Idee, die dahinter steckt, um es auch schon mal der Öffentlichkeit anzubieten, aber eben um auch einen Plan zu haben, wie kann es wieder aufgebaut und präsentiert werden. Und das sind schon ganz spannende Sachen. Und das muss natürlich auch alles nachvollziehbar gemacht werden, wie ich eingangs ja auch sagte, um es auch tatsächlich, wie der Name es ja sagt, nachvollziehen zu können, damit wir nicht irgendein Schiff basteln, sondern das, was da unten eben tatsächlich gelegen hat.
In welchen Fällen entscheiden sich ArchäologInnen im Dienste der Nachvollziehbarkeit dafür, irgendwas nicht zu bergen?
Etwas nicht zu bergen. Ja, also ich muss natürlich sagen, wir sind fürchterlich neugierig. Ist keine Frage. Wir wollen das alles wissen. Aber ein oberster Grundsatz in unserem Job ist, vor allen Dingen auch in der Bodendenkmalpflege, die ich ja von Amts wegen vertrete, das Denkmal an seinem Ort zu belassen und zu schützen und zu erhalten, um es vor allen Dingen auch quasi vor der eigenen Zerstörung zu schützen, vor dem Hintergrund, dass wir ja schon allein schon forschungsgeschichtlich erkannt haben, die nächste Generation macht es besser. Und anders. Archäologie wird schon seit Jahrhunderten betrieben. Und es ist natürlich manchmal bedauerlich zu sehen, wie viel die Altvorderen quasi durch ihre Tätigkeit zerstört haben, sie wussten es nicht besser, sie hatten auch keine anderen Methoden. Aber sie haben natürlich, sind da natürlich rangegangen und da können wir dann schon sagen, heute, oh, hätten wir das heute machen können, hätten wir ganz andere Erkenntnisse daraus gezogen. Und das entwickelt sich so schnell, so rasant weiter, dass wir dann natürlich sagen, ja, wir sollten versuchen, es an Ort und Stelle zu lassen. Auch natürlich nicht nur im Wasser, sondern auch an Land. Aber der Veränderungsdruck, der auf uns zukommt durch alles, was verändert wird in unserer Gegenwart, zwingt uns dazu, uns mit den uns gegebenen Methoden und Standards der Sache zu nähern und sie zu bergen und zu erhalten, quasi durch die Ausgrabung dann die Erkenntnisse zu erhalten, auch vor dem Hintergrund wissend, ja, die Nächsten können es besser. Und deswegen muss das, was wir gemacht haben, eben so weit gut dokumentiert sein, dass man was damit anfangen kann. Wenn wir gucken in die Unterlagen von Aktionen, die vielleicht 30, 40 Jahre alt sind, ja, da würden wir uns vieles wünschen, was wir heute können. Aber wir wissen auch, die Nächsten haben wieder neue Methoden. Das können wir schon im eigenen Berufsleben. Ich bin ja nun am Ende meines Berufslebens. Nächstes Jahr steht die Rente an. Kann ich sehr gut beobachten, was sich da entwickelt hat. Und wie wichtig es ist, etwas nachvollziehbar zu machen. Und jeder hat auch so seine Leiche im Keller. Auch das muss man einfach so sagen.
Das müssen Sie uns jetzt aber noch verraten.
Naja, dass man natürlich Projekte auch aus seinem eigenen Maßnahmen kennt, wo man sagen würde, hätte es auch besser machen können. Mhm. Ne? Gar keine Frage. Das ist, glaube ich, bei jedem von uns so, dass es die gibt. Und wenn man das langfristig dann auch sieht über viele Jahrzehnte.
Mhm. Ich würde an dieser Stelle gerne mal die Grenzen. Oh, Nils Balke, dann bitte.
Nur, vielleicht kommt die Frage gleich dann, aber bei der Nachvollziehbarkeit, Sie haben ja so ein Stichwort gemacht, das kostet viel Zeit und viel Geld. Ne? Ich finde an der Stelle das besonders wichtig, mich interessiert das Thema auch, also ich finde das toll. Aber trotzdem muss man der Gesellschaft irgendwie auch klar machen, Nachvollziehbarkeit des Nutzens von dem, was Wissenschaft macht. Also Nachvollziehbarkeit in der Medizin ist leicht, man bleibt gesund. Nachvollziehbarkeit in Wirtschaftswissenschaften kann man sagen, okay, vielleicht rechnet es sich dann besser. Bei Archäologie, ich finde es sehr spannend, wie gesagt, aber da muss man ja auch dann der Gesellschaft klar machen, was haben wir davon, wenn wir dieses Schiff von 1750 wieder auferstehen lassen. Abgesehen davon, dass es eine technologische und methodische Meisterleistung ist, was bringt uns das in Anführungsstrichen? Also das finde ich bei vielen Dingen, die so gemacht werden in der Wissenschaft in unterschiedlichen Disziplinen. Die Gesellschaft hat dann auch so ein bisschen das Recht zu fragen, was nachzuvollziehen, warum tun wir das?
Ja, wir verstehen uns als die Hüter des kollektiven Gedächtnisses. Wir sind dafür verantwortlich, wir sehen uns dafür verantwortlich, das Gedächtnis der Allgemeinheit, der Öffentlichkeit zu erkunden, zu bewahren vor allen Dingen und darzustellen. So wie jeder für sich selbst seine eigene, seine persönliche, seine Familiengeschichte in irgendeiner Form interessiert und sich darum kümmert, wer waren meine Großeltern, was haben meine Vorfahren getan oder gelassen, sind wir diejenigen, die das für das kollektive Gedächtnis machen. Denn es ist schon nicht ganz unwichtig zu wissen, warum eine Stadt zum Beispiel wie Lübeck, in der wir leben, so ist, wie sie ist. Sie hat einen bedeutenden historischen Hintergrund, eine entsprechende Entwicklung gemacht und ist so geworden, wie wir sie jetzt vorfinden und wie wir sie ja auch weiterentwickeln wollen. Und das hat historische Wurzeln, das hat starke historische Wurzeln, die man verstehen sollte, finden wir. Es ist klar, dass man da auch ganz nüchtern rangehen kann, so nach dem Motto, was bringt uns das? Das kostet nur was und was habe ich davon, wenn ich ein altes Schiff aus der Trave hole? Aber es waren damals auch Vorgänge, es waren Handelsvorgänge, die da stattgefunden haben. Es ist ein Unglück eingetreten, dass das Schiff eben versunken ist. und irgendwie ist die Ladung nicht angekommen, hat ihren Eigentümer keinen Gewinn gebracht, also wohl einen erheblichen Verlust, und hat damit eben etwas bewirkt in der Geschichte der Stadt. Man kann sagen, vielleicht war es nur ein Augenblick in der damaligen Geschichte, aber für uns wirft es ein Blick eben in damalige Zustände. Und wenn wir tatsächlich das Schiff auch bergen können mit dem, was noch weiter drin ist, dann werden wir auch möglicherweise den Alltag der Seeleute dort finden können, weil es gibt ja auch Räume, in denen die Seeleute gewesen sind, in denen sie ihre alltäglichen Objekte gehabt haben und was sie mitgebracht haben aus Skandinavien und so weiter. Das sind Sachen, aus denen wir dann wiederum über den Alltag frühere Vergangenheiten etwas ergründen können. Und so setzt sich mit vielen, vielen, vielen Dingen etwas zusammen. Ein Geschichtspuzzle, was nie fertig ist, weil immer etwas dazukommt, neue Aspekte, neue Erkenntnisse. Und darin sehen wir unseren Auftrag, der ja eben, wie Sie schon richtig sagen, öffentlich getragen wird. Oder eben, wenn es ein Privatbaustelle ist, ist es auch privat, denn wir greifen ja auch einem Verursacher in die Tasche, wenn irgendwo gebaut wird, große Baugebiete und so weiter, ist derjenige, der da einen Nutzen von trägt, verpflichtet, die Maßnahmen, die wir anordnen, eben zu finanzieren. Was manchmal nicht ganz unerheblich ist. Und dann fragt er auch, was habe ich davon? Ja, dann müssen wir diese Fragen beantworten.
Vielleicht an dieser Stelle einfach mal angeschlossen. Muss denn immer alles nachvollziehbar sein? Also gibt es nicht vielleicht Situationen oder Gegebenheiten, wo wir die Nachvollziehbarkeit mal hinter uns lassen und einfach leben, Nicola Hein?
Naja, also ich würde sagen, vielleicht ist das einfach Leben auch Teil dessen, aber es gehört ja jetzt zumindest in der Musik immer dazu, den Punkt zu überschreiten, an dem Dinge vielleicht nachvollziehbar waren, aber es dann irgendwann nicht mehr sind. Und es ist ja gewissermaßen auch, wie soll man sagen, also es gehört ja auch zu der Art und Weise, wie sehr viel Musik sich selber erzählt. Insofern, als dass man sagt, es geht um eine gewisse Form des Übersteigens. Also das ist eigentlich völlig egal, über welche Musik man redet. Oder das ist zumindest in vielen Musiken der Fall, dass das irgendwie von großem Interesse ist. Und das ist natürlich auch sehr unterschiedlich, wie die Musik das tut, in unterschiedlichen Stilistiken und so weiter. Also um welche Form von Überschreitung geht es? Oder ist zum Beispiel, also auch Klassiker, das Reden über Exzess oder irgendwie das Überschreiten von, weiß ich nicht, gewissen, wie soll man sagen, also Konzentrationen auf analytischem Bewusstsein oder analytischem Hören versus irgendwie einer gewissen Form von Auflösung von analytischem Verständnis. Und das ist natürlich sicherlich eine völlig andere Frage, wenn man die jetzt zum Beispiel im Jazz stellt oder wenn man die im Minimal Techno stellt. Aber ich glaube, in beiden Richtungen würde an irgendeiner Stelle das natürlich von Interesse sein. Insofern glaube ich, dass für die Musik schon an vielen Stellen natürlich immer auch die Bewegung ist, gewissermaßen eine maximale Analyse zu betreiben und Dinge möglichst hochauflösend fassen und natürlich auch internalisieren zu können. Es ist ja auch natürlich sehr, sehr viel um nicht nur um kognitives Verstehen geht, sondern natürlich auch um körperliches oder zum Beispiel Muscle Memory. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein akustisches Instrument spiele, das muss ja auch, der Körper muss das ja auch lernen, die Musik. Er muss sehr viel lernen, damit es möglich ist, eine Musik zu spielen und es auch gewissermaßen, ich überhaupt in der Lage bin, das alles in Echtzeit zu realisieren, diese sehr komplexen Bewegungsabläufe, das zu verbinden mit zum Beispiel musikalischer Vorstellung, Kompositionen, mit Kommunikation, weil natürlich ständig kommuniziert werden muss in der Musik, auch in Echtzeit auf der Bühne. Und das überschreitet natürlich an einer gewissen Stelle die Nachvollziehbarkeit und das muss es vielleicht auch, damit es überhaupt ausführbar ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt auf mich selber gewendet, wenn ich die ganze Zeit versuchen würde nachzuvollziehen, was denn genau passiert, dann könnte ich keine Musik machen. Weil gewissermaßen ein bewusstes Nachvollziehen, ein ständiges analytisches Durchdenken dessen, was ich da tue, viel zu langsam ist, um die komplexen Abläufe, die auch ständig auf unterschiedlichen Ebenen passieren, so ausführen zu können, wie sie das tun. Aber es ist natürlich trotzdem ein Vorgang, der darauf basiert, ne, dass es ein analytischer Schritt quasi da ist und ist auch irgendwie das immer begleitet, aber im Endeffekt auch an vielen Stellen zurückgelassen werden muss, damit die Tätigkeit überhaupt als solche stattfinden kann. Das ist natürlich auch jetzt, wenn man mit informatischen Systemen arbeitet, das ist eine sehr interessante Fragestellung. Also jetzt zum Beispiel, ich performe zusammen mit einem Algorithmus und ich muss ja auch diese Praxis an einen Punkt bringen, wo es quasi möglich ist, diese Grenzziehung vielleicht zwischen irgendwie menschliche Musikerin und algorithmische Agents hinter mir zu lassen und eigentlich wirklich die musikalische Praxis als solche zu verfolgen. Und das ist ein sehr interessantes Problem, weil man natürlich ständig in der Entwicklung solcher Dinge wechseln muss zwischen einer, wie soll man sagen, ästhetischen Vorgehensweise, wo es nicht mehr nur um Analyse geht, und andererseits einem sehr analytischen und technischen Vorgehen, wo es quasi ständig darum geht, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass das möglich ist.
Wie ist das bei der Finanzierung? Jetzt habe ich diese ganzen Analysen gemacht, die Sie vorhin aufgezählt haben, und habe trotzdem noch so und so viele Firmen, in die ich vielleicht mein Geld reinstecken könnte oder auch nicht. Ab welchem Punkt ist es der Instinkt oder ein Bauchgefühl, das die Entscheidungen treibt? Kann man das irgendwie fassen? Kann man das greifen? Nils Barke?
Das ist wahrscheinlich schwer zu greifen, weil immer noch Dinge im Hintergrund eine Rolle spielen. Also wenn ich die Analysen gemacht habe, wenn ich eine Unternehmensbewertung gemacht habe, dann kann man ja noch so Bandbreiten bestimmen, innerhalb derer sich ein Wert bewegt. Es gibt ja nicht diesen einen Wert. Ja, es gibt nicht immer genau den Wert, sondern es sind immer unterschiedliche Methoden, unterschiedliche Annahmen zu Wechselkursen, Zinssätzen, Marktentwicklung. Das heißt, ich habe immer Bandbreiten. Und dann komme ich, dann kann ich natürlich, wenn ich das gemacht habe, kann ich Bandbreiten nebeneinander legen und dann vergleichen mit dem, was so der Kaufpreis ist, und daraus kann ich eine Entscheidung treffen. Wenn natürlich die objektiven, was ich so messen kann, alles gleich ist und auch die qualitativen Faktoren, dann hängt das wahrscheinlich tatsächlich mit dem ab, was man so schön mit Erfahrung bezeichnet, dass man dann natürlich so ein gewisses Bauchgefühl hat, wobei dieses Bauchgefühl ist ja auch dann so ein etwas aus Erfahrung basierendes in der Regel. Das heißt, irgendwo spielt dann doch wieder eine Erfahrung eine Rolle. Und dann im Nachhinein fällt einem vielleicht auf, okay, ich kann das nachvollziehen, warum ich so entschieden hatte, weil das und das hatte ich damals im Hinterkopf vielleicht noch. Aber das ist, tatsächlich überlegen wir uns in dem Bereich, wo man dann eben die Grenze der Nachvollziehbarkeit, das war ja auch so ein Thema, was Sie gerade angesprochen haben, sieht. Also irgendwann verlässt man dann auch vielleicht diesen ganz objektiven Basis und macht so indirektere Annahmen.
Wie sieht das im Gründungsbereich aus, wenn wir da nochmal eine etwas andere Facette aus den Wirtschaftswissenschaften aufmachen? Bei Unternehmensgründung ist es ja auch häufig so, dass das Firmen sind, die es vielleicht eh schon gibt, vielleicht nochmal mit so einer kleinen anderen Nuance drin, aber letztendlich ist das vielleicht alles nachvollziehbar, was die Leute da machen und warum sie gründen, aber braucht es nicht noch dieses gewisse etwas mehr?
Und da wird ja schon drauf geguckt. Also man muss ja, wenn man ein Unternehmen gründet und Gelder einsammelt, sein Geschäftsmodell darstellen. Also da gibt es unterschiedliche Methoden. Eins ist so ein Business Model Canvas, da sehr stark erstmal so das Nutzenversprechen sagen, was will man eigentlich machen, was sind eigentlich so meine Kunden, an wen will ich überhaupt verkaufen, was sind die Vertriebskanäle überhaupt, wie binde ich meine Kunden, und auf der anderen Seite, was brauche ich so an Ressourcen, was sind meine Hauptaktivitäten, wo ich gut sein muss, und dann wird das Ganze in Finanzplan übersetzt mit, ne, in so sogenannten Businessplan. Also das wird in solchen Gesprächen schon auf Herz und Nieren dann überprüft. Also wie nachvollziehbar ist das, was da passieren soll? Und wie setzt sich das auch ab von Dingen, die schon existieren? Also das ist also schon Dreh- und Angelpunkt aus meiner Sicht, wenn man mit einem Unternehmen startet und auch Geldgeberinstitutionen dann überzeugen will. Ja, und dann spielt aber natürlich auch ein anderer Faktor eine Rolle. der ist wiederum dann schwerer nachzuvollziehen. Und das ist dann so das Management-Team. Also wer macht das eigentlich? Eine Persönlichkeitseinschätzung. Traut man das den Personen zu, die das machen wollen? Also das ist, weil man ja nicht so viel belastbare Daten hat, sondern mehr so Prognosen macht, ist das auch noch ein sehr zentraler Punkt aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung heraus. Und ja, und da ist natürlich schon so ein bisschen Erfahrung, Schatz und Bauchgefühl mit einer Rolle. Als Geschäftsmodell kann ich ganz klar auf Nachvollziehbarkeit prüfen, aber das ist nicht alles, sondern man guckt natürlich noch weiter auf die Personen, die das umsetzen wollen, die Gründerinnen.
Wunderbar. Tiltantau, wie ist das in der theoretischen Informatik? Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, boah, das ist jetzt echt nicht mehr nachvollziehbar?
Sagen wir so, es gibt Punkte, wo wir gar nicht wollen, dass es nachvollziehbar ist. Das ist eigentlich der spannendere Teil. Also tatsächlich liegt es daran, wir machen Mathematik und Mathematik, wie ich schon sagte, ist eine relativ deterministische Angelegenheit. Zahlen gehen rein, Zahlen gehen raus. Da kommt nicht immer mal das eine raus, das andere. Aber das wollen wir gar nicht immer. Es gibt ganz viele Situationen, wo Sie zum Beispiel zufällige Zahlen haben wollen. Wie das mal, wenn man die Personen, die das gerade hören, werden das wahrscheinlich auf irgendeinem elektronischen Gerät machen und das haben sie irgendwo downgeloadet und die Verbindung, die da hergestellt wurde zwischen dem Server der Uni oder der TH oder der Musikhochschule, wo auch immer das gelagert wird, zu einem selber, das wird verschlüsselt und Verschlüsselung lebt natürlich davon, dass man sie nicht nachvollziehen kann, einfach so. Mithören können viele, also der wird ja gefunkt hier durch die Luft oder geht auch durchs Kabel durch, das kann man leicht abhören. Aber wir wollen es nicht mehr nachvollziehbar können. Und dafür brauchen wir Zufallszahlen. Wir brauchen zufällige Zahlen. Das ist also in der Informatik oder in der theoretischen Informatik eine der schwierigsten Sachen. Wie kriege ich es hin, mit einem Computer, der völlig deterministisch arbeitet, einen Zufall zu produzieren? Das heißt dann auch offiziell Pseudo-Zufallszahlen. Das sind keine echten Zufallszahlen. Und das ist wirklich eine schwarze Kunst. Und das darf man auch nicht zu gering schätzen, diese schwarze Kunst, weil wenn man das falsch macht, dann passieren viele schreckliche Dinge. Also man hört ja immer mal wieder, es gibt Hackerangriffe, täglich auf irgendwas wird gehackt. Da gibt es viele Gründe, woran das liegt. Und eine Sache ist manchmal schlechter Zufall. Also dass Sachen nicht, da denkt man so, wie kann denn das jetzt sein? Ganz einfach Methode. Wir sitzen jetzt hier am Tisch, wir brauchen jetzt mal eine zufällige Zahl. Und sagen wir mal eine hundertstellige zufällige Zahl. Und das soll jeder von uns sich irgendwie, wir brauchen eine deterministische Methode. Ich meine, der Computer kann das sozusagen nicht wirklich würfeln. Und was manche Leute machen, die nehmen das Datum und die Uhrzeit. Und sozusagen, es ist jetzt irgendwie, was haben wir jetzt hier gerade, 17:09:30. Okay, und daraus, das nehme ich als Zahl und da mache ich da irgendwie was Längeres draus. Das Problem ist, wenn der Hacker angreift, na, wann haben die denn wahrscheinlich einen Podcast da so aufgenommen? Wird wahrscheinlich so nachmittags gewesen sein, probiert einfach mal ein paar Sachen durch. Und dann haben sie eine ganz große, scheinbar zufällige Zahl, die aber zu wenig Zufall drin hatte. Zu wenig Entropie, wäre der Fachausdruck. Und das sind so Effekte, also guten Zufall zu produzieren, ist ausgesprochen schwierig. Das macht man anders und cleverer. Und eine Anekdote dazu. Im früheren Leben durfte ich auch mal ganz viel programmieren. Bei Lufthansa gearbeitet, Lufthansa Systems. Wir haben Programme geschrieben. Da war ich, also war ich noch Werkstudent und dann Studenten kriegen immer ein bisschen komischen Jobs. Und einer davon war hier, programmier mal diesen Zufallszahlengenerator. Okay, also der sollte zufällige Zahlen produzieren. Und es gab ja auch schon einen, das überlässt man nicht im Studi, wie ich schon sagte, komplex. Ich habe das übernommen. So ein Profi-Tool, das war ein Fortran, habe ich gewandelt, habe ich alles gemacht. Und jetzt versucht man mal rauszufinden, ob es stimmt. Das ist erstaunlich schwierig, wenn man so ein Programm hat. Man probiert es aus, es kommen viele zufällige Zahlen raus. Aber stimmen die denn jetzt eigentlich? Sind die zufällig? Also das ist ausgesprochen schwierig. Also normalerweise probieren sie Programme aus, machen eine Eingabe, gucken, ob es stimmt, was rauskommt. Ja, das machen sie da die Eingabe, kommen da zufällige Zahlen raus. Wer weiß, ob die jetzt stimmen oder nicht stimmen. Also ich kann hier auch berichten für alle Informatiker und Informatiker, die zuhören. Das Schlimmste, was es um Debuggen gibt, ist Zufallszahlengeneratoren debuggen. Weil sie sehen ständig zufällige Zahlen, sollen jetzt entscheiden, ob es stimmt oder nicht stimmt. Also das ist, es ist wirklich ein Problem. Und also das ist diese ganze Kryptografie-Geschichte, die will nicht nachvollziehbar. Und ein anderes riesiges Gebiet in Informatik ist Anonymisierung. Also wenn wir die ganzen unterschiedlichen Krisen, die wir gerade haben in Bezug in der Medizin, da wollen sie ganz viele Daten über Menschen aufnehmen. Und das wollen sie natürlich so machen, dass jetzt nicht jeder weiß, wer jetzt welche Krankheit hat. Ob jetzt jemand von uns hier Affenpocken hat im Raum oder nicht, ist ein spannendes Datum. Das möchte man eigentlich nicht, dass alle das wissen. Gleichzeitig wollen sie ja aber in der Lage Lage sein, damit irgendwas anzufangen. Also wenn man Analysen drauf machen, das ist aus medizinischer Sicht total sinnvoll und will man haben. Und also das ist auch ein großes Teilgebiet in der Theorie. Wie anonymisiere ich Daten so, dass ich hinterher noch was mitmachen kann, am liebsten Controlling drauf machen kann? Firmen werden das wahrscheinlich auch haben wollen, nicht? Dass die irgendwelche Betriebsgeheimnisse haben. Die Controller sollen das schon durchchecken können, aber am liebsten noch nicht so genau wissen, wer da mit wem was gemacht hat. Also stelle ich mir jedenfalls so vor. Oder ist das so? Also müssen die Bücher komplett offenlegen? Die Hosen runterlassen, sage ich mal, oder?
Ja, also da, wer welche Transaktionen gemacht hat im Unternehmen, das wird natürlich dokumentiert. Die Systeme, EDV-Systeme sind so, SAP und andere, dass eben genau ist, wer macht welche Buchung. Also das muss dokumentiert sein, damit man eben allem, was so aus dem Unternehmen rausgebucht werden könnte, einen Riegel vorschiebt. Also das versucht man schon, und das versucht man nicht, das muss nachvollziehbar sein, hat natürlich womit man das manchmal dann natürlich löst, ist so ein Rollenkonzept, wer darf was sehen. Das darf natürlich nicht jeder alles sehen. Da muss man dann auch überlegen, bei personenbezogenen Daten haben Sie schon recht, bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann dürfen auch die Informationen nicht beliebig vorliegen. Das wird dann natürlich auch abgestimmt, dann mit Betriebsräten, was darf wie vorliegen. Aber so alles, was rechtsrelevant ist, muss man natürlich auch nachvollziehen können. Also wer welche Buchungen macht und was da dem zugrunde lag.
Ja, wir müssen es, aber die Kunst ist jetzt ja, also Recht und Rollen einfach nur sagen, okay, wir haben da 3 Mitarbeiter und die haben im Durchschnitt ein E13-Gehalt, keine Ahnung. Aber wenn man dann spannende Analysen drauf machen möchte, ja, ist irgendwie, also auch bei großen Firmen oder umgekehrt, wenn natürlich der Controller oder der Wirtschaftsprüfer, da erwarte ich auch, dass die tief reingehen können, die Daten. Und was mache ich, wenn ich einen Datensatz habe, wenn wir jetzt an der Uni Lübeck eine Forschung machen über SAP, die geben uns ja nicht freiwillig ihren gesamten Datensatz, alle Sachen, das geht uns ja auch gar nichts an. Trotzdem sind sie ja vielleicht daran interessiert, dass wir irgendwelche Analysen darauf machen können. Oder Twitter, also alle Tweets, die gemacht wurden, die da so halböffentlich sind. Also es kann sehr oft so, dass man gerne an große Datenbestände rankommen möchte, dass vielleicht auch Leute, dass man etwas damit passiert und gleichzeitig nicht alles nachvollziehbar sein sollte, was da drin ist. Wie man das jetzt hinkriegt, das ist sozusagen auch ein echter Forschungsgegenstand.
Was mir ein anderer theoretischer Informatiker mal erzählte, ist, dass ein Computer überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie man zum Beispiel Fliesen mit Mustern schön arrangiert. Fand ich auch ganz faszinierend, wo dann eben auch die Grenzen sind, weil wenn ich ein paar Fliesen mit Muster sehe, die irgendwie zusammenpassen, dann ist es jetzt eigentlich kein Hexenwerk.
Würde ich auch so sehen. Also schön ist im Auge des Betrachters, meiner Meinung nach. Da müssen wir ja den Musiker fragen.
Sagen wir harmonisch.
Ja, auch harmonisch. Also ein Computer kann nicht, das ist ein bisschen, also finde ich sehr vage, die Aussage. Und das A kann sich über die Zeit ändern. Und das, also Computern spricht man gerne Kreativität ab. Aber was heißt jetzt Computer? Nicht? Also der Maschine, dem Algorithmus, der Mathematik als solches, das ist alles ein bisschen unklar. Also um ehrlich zu sein, die Frage sauber zu beantworten, da muss man die Begriffe noch klarer fassen. Was meine ich mit schön, was meine ich mit Computer? Also wirklich, also das ist, also weil ich war auch schon in solchen Debatten drin, ja, Computer können nicht kreativ sein. Da ich so, ja, was meint ihr eigentlich mit kreativ und was soll das genau bedeuten? Und das irgendwie, ja, in der Allgemeinheit finde ich das schwer zu beantworten. Und eigentlich würde ich nicht unterschreiben, dass Computer das nicht können, Fliesen vernünftig, ästhetisch anordnen. Warum denn nicht? Also, aber
es gibt ja diesen schönen Begriff bei Max Benze, der ja mit einer der Gründungsväter der sogenannten generativen Gestaltung ist. Die analytische Ästhetik. Das hat bei ihm natürlich auch durchaus so einen, wie soll man sagen, ist ja Philosoph, so einen kantianischen Anklang. Aber die Idee hier ist ja zu sagen, wir müssen gewissermaßen die Maßstäbe der ästhetischen Gestaltung beschreiben können. Und das natürlich nicht nur verbal, sondern alphanumerisch beschreiben können, mit einer Formel beschreiben können, wie auch immer, um in der Lage zu sein, wie soll man sagen, das Paradoxon hervorzubringen, etwas zu beschreiben, dessen Ergebnis aber offen sein soll. Also ich muss ja einen Algorithmus entwickeln, der mir Ergebnisse bringt, und erst dann ist es ja bei Max Benze gewissermaßen gelungen, wenn etwas Neues herauskommt. Und das schlägt dann vor, wie man das messen kann, wenn etwas neu ist, aber erstmal der Gedanke zu sagen, es gibt eine analytische Ästhetik, das finde ich schon nach wie vor einen sehr spannenden Gedanken, der eben genau auch diese Frage von, na, was ist denn dann schön, insofern einholt, als dass man sagt, naja, schön ist jetzt halt das, was ich hier als gewissermaßen Regelwerk oder vielleicht auch dann nicht mehr als Regelwerk. Da gibt es ja nun auch viele Möglichkeiten, es quasi nicht ausbuchstabieren zu müssen, sondern zum Beispiel auch durch Machine Learning halt so lösen zu können, dass man es halt eben nicht mehr ausformuliert, sondern eigentlich mit dem Definitionsprozess als solchem dann wieder kreativ arbeiten kann und der halt fluide wird dadurch. Aber ich denke schon, dass natürlich, also für den Computer ist das dann nichts Schönes. Das heißt aber nicht, dass es nicht für uns etwas Schönes sein kann. Und ich glaube, das ist natürlich das Spannende hier, dass damit gearbeitet wird, dass man ästhetische Prinzipien beschreiben kann und die natürlich durch einen algorithmischen Prozess exekutieren kann. Und für den algorithmischen Prozess gibt es keine Ästhetik, für uns aber schon. Und das ist ja aber das Wechselspiel, was dann hier spannend wird. Und das ist ja auch, wenn man sich so diese alten Zeichenmaschinen von Frieda Nake anschaut, der so mit einer der ersten irgendwie so zeichnende Maschinen gebaut hat, die eben auch nach bestimmten dann festgelegten Verfahren anfangen, Zeichnungen zu generieren, die sich eben auch zum Beispiel eben nicht händisch irgendwie produzieren lassen und so weiter. Und ich glaube, dass schon an vielen Stellen eigentlich die, also gewissermaßen auch gängige Ästhetiken, die für uns intuitiv werden, also nur überhaupt entstehen können, weil wir algorithmische Verfahren anwenden, die eben auch bestimmte Glitches erzeugen. Also was ich zum Beispiel sehr interessant finde, ist auch die Art und Weise, wie im Gesang, im akustischen Gesang, der Eigenklang von bestimmten Softwares emuliert wird. Also das heißt, wir haben eine neue Generation von SängerInnen, die wachsen auf mit quasi Glitches, die sogenannte Software Melodyne. Also das heißt, die Idee, man kann quasi die Pitches gerade rücken, die die Stimme produziert, und weil man manchmal halt falsch intoniert, und wir möchten aber, dass das auf ein gewisses Grid passt, was man singt. So, und dabei entstehen aber viele Glitches. Und die haben natürlich auch ihren eigenen Reiz. Und dann hat man auf einmal eine nächste Generation von SängerInnen, die quasi anfangen, akustisch so zu singen, als wenn sie mit Melodyne korrigiert worden wären. Und das finde ich sehr interessant. Dieses Wechselspiel quasi zwischen der Vorstellung, der algorithmischen Umsetzung der Vorstellung und den daraus resultierenden Ästhetiken, die dann wieder die Vorstellung völlig verändern. Und das ist ja eigentlich ein ständig fortlaufender Prozess in der Kunst. Und ich würde aber sagen, im Design genauso.
Sehr interessant. Reden wir noch vor der Abschlussrunde über einen anderen Aspekt. Und zwar, Nachvollziehbarkeit streben wir ja in der Regel an, aus Transparenzgründen, auch um negative Emotionen unserer ZuhörerInnenschaft oder unserer LeserInnenschaft oder unserer Studis oder was auch immer, unserer Anspruchsgruppen zu reduzieren, um negative Gefühle letztendlich auch zu vermeiden. Und die Botschaft, die ich senden möchte, möglichst effizient zu einer anderen Person herüber zu transferieren. Nun weiß die Kommunikationswissenschaft aber mittlerweile, dass man damit selten eine tatsächliche Einstellungsänderung erzeugen kann. Also man kann seine Meinung, seine Punkte sehr nachvollziehbar und transparent kommunizieren, und damit überzeugt man sein Gegenüber aber noch lange nicht. Sondern man führt einfach nur dazu, dass die Argumentation differenzierter wird. Inwiefern haben Sie das schon mal in Ihrem Umfeld erlebt? Oder können eine Anekdote erzählen, dass es nicht so war?
Ich kann mir vorstellen, dass Sie alle so mit dem Kopf nicken und sich fragen, zu sagen, wo haben wir diese Effekte? Ich hätte vielleicht erstmal eine Gegenfrage in die Richtung, dass, zumindest meine Erfahrung, wenn ich mit jemandem versuche, was zu überzeugen, also wenn es noch nicht mal mehr nachvollziehbar ist, wird es doch noch schwieriger. Ich sehe ein, das beste Argument, irgendwann zieht es nicht mehr, also das beste Argument im Sinne von das nachvollziehbar, sauber, es ist in sich total schlüssig, aber jemand hat da eine total andere Meinung, und dann kann man gefühlt erzählen, was man will. Aber Ja, das gibt es. Das ist, glaube ich, ganz menschlich, hätte ich jetzt so das Gefühl, dass wir, wenn wir vor, wir lassen uns ja alle von unseren Vorurteilen ungern abbringen. Das ist ein komplexer Prozess. Aber gefühlt wird der, dadurch, dass es nicht nachvollziehbar ist, ja noch schlechter, oder? Also, wenn überhaupt, hätte ich das Gefühl, hätte ich eine Chance, dass es, also, okay, könnte natürlich auch sein, dass es dadurch besonders emotional ist, meinetwegen, besser geht, als wenn es sachlich und nachvollziehbar ist, oder wenn ich es besonders autoritär mache, oder wie auch immer. Klar, das kann sein, aber, also erstrebenswert würde ich behaupten, ist es schon, dass das, was ich erzähle, also meine Studis, was erzähle, je nachvollziehbarer, desto mehr Hoffnung hätte ich schon, dass diese Argumente angenommen werden. Aber ja.
Aber das ist ja auch ein normaler Diskurs, glaube ich. Also jeder hat ja so sein Set, was für einen persönlich nachvollziehbar ist. Ja, und dann ist es aber auch mal, muss man auch mal aushalten, wenn man etwas nicht nachvollziehen kann. Vielleicht kann man ja irgendwas von den Argumenten übernehmen. Und das bringt dann ja die gesamte Sache weiter. Also eine gewisse, manche Dinge sind auch erstmal nicht erklärbar, aber dann mit einer neuen Methode, wie Herr Schneider sagte, vielleicht kann ich das dann doch irgendwie einbauen in mein Gedankengerüst und dann ist es nachvollziehbar. Und so bringt dann ja die Wissenschaft sich weiter, sage ich mal, wenn etwas mal nicht nachvollziehbar ist. Aber vielleicht wird es durch Argumente und durch andere Themen nachvollziehbar. Insofern sehe ich da so einen Prozess drin. Deswegen ist aber die Nachvollziehbarkeit so die Grundlage, dass man zumindest versucht, es nachzuvollziehen. Man kommt vielleicht an eine Grenze. Aber schlussendlich bringt die dann alles weiter.
Ja, ich denke mal, dass, wie Sie schon gesagt haben, die Nachvollziehbarkeit eigentlich die Grundlage jeder Wissenschaft ist. Also sonst funktioniert sie nicht. Also der Spaten, die hier am Tisch sitzen, die ja sehr unterschiedlich sind, muss ich ja auch ehrlich sagen, dass da vieles für mich fremde Welten waren, das muss ich einfach so sagen. Vielleicht bin ich dazu auch schon zu viel Dinosaurier, weil ich dann noch aus einer anderen Generation komme, der Vordigitalen, um das mal so zu sagen. Ich habe das noch ganz anders gelernt in der Ausbildung. Aber trotzdem haben wir natürlich gelernt, es muss transparent und nachvollziehbar sein, sonst geht die Wissenschaft nicht weiter.
Wobei fremde Welten ja auch genau ihr Ding sein müssten, oder?
Ja, fremde Welten sind mein Ding, ja. Aber so ganz handfest gesehen, ne? Das ist natürlich klar.
Naja, also ich würde sagen, dass ja, also diese, sozusagen, das also sich einlassen auf fremde Welten und gewissermaßen die das Voraussetzen von Nachvollziehbarkeit, wer nun auch, man könnte sagen, so etwas wie die Grundlage von Gesellschaft ist. Insofern, als dass natürlich, sobald die Nachvollziehbarkeit des Gegenübers und aber meine eigene Fähigkeit, das Gegenüber nachzuvollziehen und überhaupt gewissermaßen Nachvollziehbarkeit herzustellen oder den Nachvollzug herzustellen, sobald das nicht mehr gegeben ist, ist gewissermaßen die Grundlage von Gesellschaft verloren gegangen. Insofern würde ich sagen, dass wir natürlich auch in unserer Kommunikation ständig auf das Nachvollziehen und auf die Nachvollziehbarkeit von Positionen, von Sichtweisen, von Welten und so weiter überhaupt rekurrieren und das tun müssen, um gewissermaßen überhaupt so etwas wie Diskurs oder Gemeinschaft herstellen zu können.
Ja, vielleicht bringt das noch die Brücke, die aber dann vielleicht auch zu weit führt. Also nachvollziehbar heißt ja noch nicht wahr, ne? Also Nachvollziehbarkeit und Wahrheit sind ja können ja unterschiedliche Dinge sein. Was die Wissenschaft lange Zeit für nachvollziehbar und richtig hielt, kann dann mit einem nächsten Schritt sein, das war nicht die Wahrheit, das passt gar nicht mehr, wir haben neue Erkenntnisse und dann kommen wir ein Stück weiter, ne? Also diese Beziehung muss man natürlich auch klar sehen. Nachvollziehbarkeit ist wichtig für den Stand der Dinge, aber man muss auch wissen, mit einem neuen Puzzleteil komme ich vielleicht zu einer anderen Erkenntnis und dann ist das wiederum anders nachvollziehbar.
Ja, aber aber das ist ja das Spannende, dass wir überhaupt trotzdem, also es geht mir gar nicht um einen speziellen Wissensstand, weil der entwickelt sich natürlich und das muss er ja auch, aber die Tatsache, dass wir überhaupt so etwas wie eine Kategorie von Nachvollziehbarkeit, aber auch von, wenn wir jetzt sagen wollen, nachvollziehen als kommunikativer Akt und damit quasi so etwas wie eine Position von Gegenseitigkeit haben, ist eine wesentliche Grundvoraussetzung dafür, dass wir überhaupt kommunizieren können. Darum ging es mir. Es ging gar nicht um konkrete Argumente, Erkenntnisse, Positionen, was auch immer, sondern darum, dass das gewissermaßen als, jetzt dann doch wieder kantianisch gesagt, transzendentales Element in unserer Kommunikationsfähigkeit verankert ist. Das ist das, was ich sagen will, ganz fundamental für Gesellschaft ist.
Von dieser hochphilosophischen, sehr interessanten Position möchte ich uns jetzt alle zum Abschluss noch einmal auf die konkrete Ebene runterholen und die Runde fragen, was für Tipps für Nachvollziehbarkeit möchte jeder von Ihnen denn unseren Hörerinnen und Hörern nochmal mitgeben? Till Tantau.
Ich dachte, das denke gerade an die Sache, wo wir bei Bitcoins waren und diesen ganzen schönen Sachen. Da möchte ich mal als Anlagetipp geben, weil wir auch bei Anlageberatung, man sollte nichts anlegen, was man nicht versteht. Und das tut, glaube ich, relativ schnell ausschließen. Das muss als praktischer Tipp von meiner Seite.
Interessanterweise von dem Informatiker.
Ja, in der Tat.
Also, nicht von dem Wirtschaftswissenschaftler.
Vielleicht auch deshalb, weil es eben genauso ist, dass viel Geld damit gemacht wird, dass man Leuten Sachen andreht, die sie halt nicht verstehen. Also seine Gründe, das ist auch einfach Quatsch und deshalb sollte man es auch bleiben lassen.
Nicola Hein, Ihr Tipp zur Nachvollziehbarkeit?
Ich glaube, das Spannende ist an vielen Stellen, wenn ich da jetzt nochmal auch aus der Musik heraus drüber nachdenke, ist natürlich auch die Kommunikation immer offen zu halten. Und andererseits natürlich auch quasi sich selber gegenüber den eigenen Mechanismen, die man nutzt, auch eine Form von Nachvollziehbarkeit gewissermaßen abzuverlangen. Weil es natürlich auch in der Musik viele, wie soll man sagen, viele Dinge verkauft werden, die vielleicht, wenn man mal genauer drüber nachdenkt, gar nicht so relevant oder gar nicht so spannend sind. Und die aber vielleicht sehr schnell konsumiert werden und dadurch gewissermaßen eigentlich die Nachvollziehbarkeit sich selber gegenüber, insofern als dass man KonsumentIn wird, abgeschafft wird. Und ich glaube, das ist sehr interessant in der Musik, wirklich zu versuchen, Dinge bis ins Detail nachzuvollziehen und eben nicht nur Dinge zu konsumieren.
Mhm. Wunderbar. Herr Schneider, Ihr Tipp zur Nachvollziehbarkeit?
Ja, schwierig. Natürlich kann man an diejenigen herantreten, und das sind zum Beispiel in Lübeck viele, viele tausend Leute, die ein Verfügung über ein Kulturdenkmal oder ein Kulturerbe haben. Wenn wir an die Altstadt oder auch in unserem Landgebiet denken, es betrifft eine ganze Menge Leute und es betrifft uns auch als Kollektiv einer Stadtgemeinschaft. Wir haben eine Weltkulturerbestadt hier und mit der entsprechend nachvollziehbar und auch nachhaltig umzugehen, ist natürlich ein Appell an alle, dass man das, was jeder vielleicht auch im Einzelnen und im Kleinen mit seinem Kulturerbe so anstellt, dass er das so macht, dass es in dem Sinne, wie wir es heute diskutiert haben, eben auch nachvollziehbar ist und vor allen Dingen eben auch logischerweise auch zum Beispiel mit unserer Behörde abgestimmt ist und damit eben auch der nächsten Generation übertragen werden kann.
Mhm. Vielen Dank, Nils Balke.
Vielleicht ein Tipp, den ich auch gerne Studierenden mitgebe, wenn sie sehr komplexe Dinge machen und tun, da hilft es immer in Bildern zu denken. Also komplexe Sachverhalte versuchen zu visualisieren und in Bildern abzudecken. Ja, also mit der Schrittweise kann man durchaus, mit dem Ansatz kann man durchaus für mehr Nachvollziehbarkeit sorgen. Es macht auch jemand anderen es leichter, Entscheidungen nachzuvollziehen.
Vielen Dank. In diesem Sinne möchte ich die Podcast-Folge Wie nachvollziehbar ist unsere Welt gerne abschließen. Herzlichen Dank an meine spannenden Gäste. Vielen, vielen Dank auch, dass Sie sich noch ein zweites Mal die Zeit genommen haben. Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich jetzt noch eine besondere Ankündigung. Und zwar werden wir am 27. August 2022 unseren ersten Live-Podcast haben. Und zwar im Rahmen der Langen Nacht der Museen. Um 21 Uhr auf der Bühne des Willy-Brandt-Hauses zum Thema Gedankensprünge zur Nacht. Und ich denke, dass es eine sehr, sehr spannende Folge wird. Und Sie können sich da auch einmal live und in Farbe anschauen, wie denn so eine Podcast-Aufnahme abläuft. Ich freue mich, Sie dort ja auch mal zu sehen und nicht nur zu hören oder von Ihnen zu lesen. Bis dahin, alles Gute und eine schöne Zeit.
Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.